Ich lese aus 1. Mose 25, die Verse 19 bis 28. Und dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka, die Tochter des Arameas Bethuel aus Paddan Aram, die Schwester des Arameas Laban, zur Frau nahm. Isaak aber betete zum Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Aber die Kinder stießen einander in ihrem Leib, und sie sagte: Wenn es so steht, wozu lebe ich noch? Und sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Nationen werden sich aus deinem Schoße scheiden. Eine Nation wird der anderen überlegen sein, und die Ältere wird der Jüngeren dienen. Und es kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der hervorkam, war rötlich, über und über mit Haaren bedeckt, wie mit einem Fell, und man nannte ihn Esau. Danach kam sein Bruder hervor, und seine Hand hielt die Ferse Esaus fest, und man nannte ihn Jakob. Isaak aber war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Knaben wuchsen heran. Esau wurde ein Mann, der sich auf die Jagd verstand, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Isaak liebte Esau, weil er gern Wildbret aß. Rebekka aber liebte Jakob. Und weil es ja heute um die Lieblingskinder geht, ein paar Kapitel weiter steht die Geschichte von Josef. Und da heißt es: Israel aber liebte Josef mehr als alle seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren war. Und er machte ihm einen Ärmelrock.
Liebe Gäste, liebe Gemeinde, darf ein Vater, darf eine Mutter ein Lieblingskind haben? Mein Gefühl sagt mir, nicht gut. Dir vermutlich auch. Meine Eltern beispielsweise haben sich immer größte Mühe gegeben, meine Schwester und mich bei Geschenken gleich zu bedenken. Und das dann auch wiederum bei unseren Kindern fortgesetzt. Andererseits sitzt aber hier vielleicht auch der eine oder andere Eltern- oder auch Großelternteil, der so insgeheim ein schlechtes Gewissen hat, weil er meint, seine Kinder, seine Enkel nicht gleich behandelt zu haben. In einer Studie haben immerhin 50% der Mütter gemeint, ein Kind bevorzugt zu haben, beziehungsweise es eben noch zu tun. Noch krasser wird es allerdings, wenn die Kinder befragt werden. In einer amerikanischen Studie sagten 84% der Befragten, dass ihre Eltern ein Geschwisterkind bevorzugt hätte. 84%. Wobei man natürlich sagen muss, wenn das 84% der Kinder sagen, dann sagen das auch die Geschwisterkinder derer, die das gesagt haben. Ein Großteil zumindest. Auch das ist schon ein interessantes Phänomen. Nun könnten ja alle kinderlosen Singles und Ehepaare sagen, na, was interessiert's mich? Ich habe da ja nichts mit zu tun. Naja, zumindest das habt ihr damit zu tun, dass ihr selber Kinder gewesen seid. In einer Familie aufgewachsen seid, vermutlich die meisten zumindest eben auch mit Geschwisterkindern, weil so die Einzelkinderfamilie, die gibt es eigentlich erst in neuester Zeit vermehrt. Wie bist du also von deinen Eltern behandelt worden? Fühltest du dich vielleicht auch benachteiligt? Oder hattest du eher das Gefühl, bei Mutter einen Stein im Brett zu haben? Aber dass deine Schwester eher beim Vater gut ankam. Auch das ein Ergebnis. Die Väter lieben die jüngste Tochter am meisten, die Mütter den ältesten Sohn. Oder gab es ganz gar deutlich ein Lieblingskind, das am meisten Aufmerksamkeit erhielt? Vielleicht auch mit Gründen, zum Beispiel, weil es besonders begabt wahr ist oder eben auch, weil es behindert wahr ist. Das haben uns, unsere älteste und jüngste Tochter, irgendwann klar gesagt, dass wir die zweite immer bevorzugen. Und sie hatten recht, natürlich, sie war unser Sorgenkind und hat dadurch ganz besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht ist es ja einigen ähnlich ergangen, auf welcher Seite auch immer, so wie es diese Fotos zeigen. Heimlich nachts werden die zwei ihn zwicken, den Grinser. Dann merkt er schon, was er davon hat, dass er Papas Liebling ist. Haha, und richtig schlecht soll ihm werden von den zwei Törtchen, die Mama ihrem Dutzi-Dutzi hingestellt hat. Doch welche Spuren hinterlässt das bei denen, die so dauerhaft zurückgesetzt werden? Aber welche Spuren hinterlässt es auch bei den Lieblingskindern, den Nesthäkchen oder Sorgenkindern? Denn das ist klar, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind, also wie Eltern überhaupt mit ihren Kindern umgehen, das prägt. Vielleicht hast du dir das ja auch irgendwann vorgenommen, in der Erziehung dieses oder jenes so ganz anders zu machen als deine Eltern. Aber vielleicht musstest du dann, wie ich, 2 oder vielleicht auch 3 Jahrzehnte später feststellen, dass du vieles doch genauso gemacht hast wie deine Eltern. Vielleicht eben auch gerade das, was du ja eigentlich ganz anders machen wolltest. Und welches Verhältnis habt ihr als Geschwisterkinder heute zueinander? Dieses Bild hier zeigt Josef und seine Brüder, als er sich ihnen zu erkennen gibt. Nur einer fällt ihm froh um den Hals, Benjamin, der ihn noch gar nicht kannte, weil er noch zu klein war, als Josef von den anderen Brüdern verkauft worden war. Alle anderen sind mehr oder weniger fassungslos, entsetzt, ängstlich, abwehrend. Natürlich, sie haben ein schlechtes Gewissen, aber es holen sie auch die Gefühle von damals wieder ein. Dieses Gefühl, benachteiligt zu sein, vom Vater nicht wirklich beachtet, nicht geliebt zu werden. So etwas frisst sich tief in eine Kinderseele ein und mindert das Selbstwert und reduziert auch die eigene Fähigkeit zu lieben. Und es kann eben auch dazu führen, später selbst ein Kind zu bevorzugen. Schauen wir auf Jakob, dann kann man hier schon eine Familientradition entdecken. Ein Blick auf den Stammbaum hilft uns ein wenig dabei. Sarah, die Spätgebärende, setzt durch, dass der Zweitgeborene Isaak den Vorzug erhält und zum Einzelkind wird, weil der erstgeborene Ismael, der von der Magd stammte, mit ihr weggejagt wird. Und als dann viele Jahrzehnte später Isaak endlich Vater wird, hat er ganz klar einen Favoriten, Esau, der männliche, wilde, erstgeborene Zwilling. Das wird ja schon bei der Geburt sozusagen zeichenhaft vorweggenommen deutlich. Er ist rot und dicht behaart, Ausdruck eben einer ja fast tierischen Wildheit. Seine Frau dagegen liebt Jakob, der eher weibliche Züge hat, der sich kultiviert verhält, der Interesse am Kochen hat. Rebekka setzt sich durch, wie auch Sarah, mit List und Betrug und verschafft ihrem Liebling den Segen des Erstgeborenen. Und so hat ja dann auch später Jakob, der dann Israel genannt wurde, seinen Liebling, den erstgeborenen Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel. Natürlich war das, dass eben dieses Kind endlich ein Kind von Rahel war, ein wichtiger Grund für die Bevorzugung Josefs, eben aber auch neben der eigenen Kindheitserfahrung. So möchte ich zunächst einmal festhalten, es ist nicht unnormal, ein Lieblingskind zu haben, zu einem Kind eine besondere Zuneigung zu empfinden. Noch weniger unnormal ist, dass Kinder das Gefühl haben, von einem oder vielleicht sogar von beiden Elternteilen nicht wie die Geschwister behandelt zu werden. Noch einmal, 84% aller Kinder in den USA sagen, sie fühlen sich benachteiligt oder dass eben ein anderes Kind bevorzugt wurde. Das heißt, da sind viele bei, die das von den anderen Geschwisterkindern eben auch so empfunden haben. Wichtig ist eben, dass wir aber diese Gefühle eben auch zulassen, sie uns eingestehen. Denn Gefühle sind ja da und man kann sie entweder wegdrängen, dann bestimmen sie uns trotzdem weiter, ohne dass wir sie reflektieren und entsprechend steuern können. Gestehen wir sie ein, dann können wir mit ihnen vernünftig umgehen. Meine Schwester ist 7 Jahre älter als ich. Sie war also 7 Jahre lang Einzelkind. Dann kam der Prinz. Ich kann mich gut daran erinnern, dass sie schon in unserer Kindheit meinen Eltern und vor allem meinem Vater vorwarf, mich zu bevorzugen. Sie hatte nicht die Eisenbahn bekommen. Die war für den Prinzen reserviert, mich. Ich dagegen fühlte mich als Kind und Heranwachsende eigentlich nie von meinem Vater bevorzugt. Ich litt eher unter dem Gefühl, ihm nie genügen zu können. Da war die Eisenbahn eigentlich eher eine Überforderung, weil sie mich gar nicht so sehr interessierte. Doch ich spürte eben, mein Vater wünschte sich nichts mehr, als dass ich von diesem Spielzeug begeistert bin. Meine Schwester und ich haben über unsere Kindheitserfahrungen und Gefühle geredet und haben das verarbeiten können. Sie spielen für unsere Beziehung heute keinerlei Rolle mehr. Es kann das Leben eines Menschen prägen, wenn er als Kind benachteiligt oder bevorzugt wurde. Ja, allein das Gefühl eben genügt ja schon. Und das ist eben meist nicht zum Vorteil. Jakob und Esau sind dafür ein gutes Beispiel. Schon die Ehe der Eltern zwischen Isaak und Rebekka ist ja nicht so ganz unproblematisch. Zustande kamen sie wie damals üblich durch eben einen Brautwerber auf Initiative der Eltern. Und dennoch lesen wir in der Bibel, dass es eine Liebesheirat war. Doch da lässt einen schon ein kleiner Satz stolpern. Da führte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Soweit gut. Dann heißt es aber, so tröstete sich Isaak nach dem Tod seiner Mutter. Rebekka wird also sozusagen zum Ersatz für die geliebte Mutter, die den spätgeborenen einzigen Sohn verhätschelt hat. Doch diese Rolle konnte Rebekka dauerhaft so nicht ausfüllen. Und zugleich müssen wir feststellen, dass sie eine starke Frau war. Sie wusste, was sie wollte. Und sie wollte Isaaks Frau sein und bleiben. Doch da gab es eben dieses große Problem, dass sie unfruchtbar war. Das war zumindest das, was alle so dachten. Damals gab es keine andere Möglichkeit, als dass es an der Frau liegt, wenn kein Kind geboren wird. 20 Jahre lang. Geht das so? 20 Jahre lang warten die beiden auf ein Kind. Isaak betete, so haben wir gehört. Auch das symptomatisch. Er betet. Nicht die beiden beten gemeinsam, sondern er betet für seine Frau, dass sie doch endlich schwanger wird. Und dann tritt das tatsächlich auch endlich ein. Doch diese Schwangerschaft als solche ist schon problematisch. Damals gab es noch keinen Ultraschall. Woher sollten sie also wissen, dass da 2 Kinder sich um den Platz stritten in Rebekkas Bauch? Und das scheint so schlimm gewesen zu sein, dass sie lieber sterben wollte. Und dann die Geburt. Das erste Kind behaart wie ein Wolfsmensch. Das zweite Kind unbehaart, hielt sich an der Ferse des Älteren, des Ersten fest. Schien ja damit das Schwächere zu sein, das den Kampf im Mutterleib um die Erstgeburt verloren hatte. Vielleicht war schon da Rebekka für Jakob gewonnen. Die Probleme in der Ehe kommen dazu, sodass sie im Laufe der Zeit jeder der beiden ein Lieblingskind, einen Lieblingssohn hat. Rebekka ist jetzt Mutter, die sie sein wollte und die sie für ihren Mann Isaak auch sein sollte. Aber sie ist es richtig gerne nur für Jakob, nicht für Esau. Esau dagegen, dieser richtige Junge, den gewinnt Isaak besonders lieb. Vielleicht eben auch, weil er selbst ja auch ein Mamasöhnchen gewesen war. Sein Halbbruder Ismael, das war der raubeinige Bruder und sein Vorbild, den er leider ja viel zu früh verloren hatte. Vielleicht wäre er gerne so geworden wie der und er ist deshalb gerne Wildbret, wenn er schon nicht wie Ismael selbst Jäger ist. Wie schön, dass es mindestens einer seiner Söhne geworden ist. Auch das ist ja nicht untypisch. Was man selbst sein wollte, aber nicht geworden ist, das soll dann wenigstens der Sohn oder die Tochter werden. Die Zwillinge jedenfalls entwickeln sich völlig unterschiedlich. Durch die Unterschiedlichkeit schon bei der Geburt vermutet man natürlich, dass sie zweieich waren. Aber dass sich Zwillinge sehr unterschiedlich entwickeln, auch eineige, ist überhaupt nicht unüblich. Eine Studie hat sogar festgestellt, dass eineige Zwillinge, die zusammen aufwachsen, sich deutlicher unterscheiden als die, die in getrennten Familien groß werden. Und je geringer der Altersunterschied generell von Geschwistern ist, desto mehr konkurrieren sie miteinander, vor allem wenn sie das gleiche Geschlecht haben. So brauchen alle Geschwisterkinder eben einen Bereich, mindestens einen Bereich, in dem er oder sie oder eben den anderen überlegen ist. Und wenn das dann auch noch gefördert wird, was ja gut ist, wenn man die Stärken eines Kindes auch fördert, dann können Geschwister tatsächlich sehr unterschiedlich werden. Das wiederum kann nun aber auch dazu führen, dass Elternteile eben ganz besonders zu einem Kind hin tendieren und das dann nochmal wieder bestärken darin, also dass eben so eine Lieblingskindsituation auch stattfindet. Siehe Rebekka und Isaak, Jakob und Esau. Auffällig auch hier wieder, das hatten wir auch bei unserem letzten Thema gemerkt, dass der Erzähler nicht wertet, welcher der beiden Söhne der bessere ist, der kultivierte Jakob oder der naturbursche Esau. Auch heute brauchen wir verschiedene Menschentypen, in den Familien genauso wie in der Gemeinde. Wir brauchen Kreative, wir brauchen Spontane, wir brauchen extrovertierte Typen, wir brauchen Bauchmenschen. Wir brauchen solche, die auch mal auf den Tisch schauen, genauso wie die Grübler, die Vorsichtigen, die Gewissenhaften, die Denker und Zögerer und Harmoniemenschen. Die Mischung macht's. Der Erzähler lässt allerdings später, so zwischen den Zeilen, seine Kritik daran durchschimmern, dass Esau selbst in wirklich entscheidenden Momenten ja nur aus dem Bauch handelt. Dass er zum Beispiel sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft. Und ja, auch Jakob bekommt so zwischen den Zeilen sein Fett weg. Er dafür, dass er eben voll auf seinen eigenen Vorteil hin ausgerichtet ist. Das geschieht, indem sein Name mit dem im Hebräischen ähnlich klingenden Wort für Betrüger erklärt wird. Jakob, der Lügner oder Betrüger. Schlimm wird es bei Jakob und Esau aber vor allem dadurch, dass die Elternteile scheinbar nicht mehr miteinander reden. Und dass sie die Kinder benutzen, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Auch das gibt es heute leider öfter, als man denkt. Kinder werden allzu oft zum Spielball der Eltern, nicht nur in Trennungssituationen oder in Streitsituationen, sondern auch in ganz normalen Familiensituationen. Und sie sind eigentlich damit völlig überfordert. Andererseits, und auch das ist natürlich auch immer wieder zu beobachten und habt ihr vermutlich auch selbst bei euren Eltern oder bei euren Kindern erlebt, Kinder haben auch oft ihren Lieblingselternteil. Meistens ist das der, der mit ihnen nachsichtiger umgeht, der, bei dem man mehr erreichen kann, das einem mehr erlaubt, das weniger schimpft und solche Dinge. Kinder nutzen dabei die Uneinigkeit von Eltern ja auch meisterhaft aus und spielen Eltern geradezu gegeneinander aus. Jakob setzt dem allerdings eine Grenze, als sein Liebling Josef deutliche Anflüge von Größenwahn zeigt. Als der seinen Traum erzählt, dass sich vor ihm alle verbeugen sollen, einschließlich eben auch seiner Mutter und seines Vaters, ja, da bekommt er von Jakob einen Einlauf. Das geht ihm dann doch zu weit, dass auch er und seine Frau sich vor dem Sohn verbeugen sollen. Allerdings, an dem übersteigerten Selbstbewusstsein seines Sohnes hat er den entscheidenden Anteil und das nimmt er überhaupt nicht wahr, wollte er nicht sehen. Und so verpufft letztlich die Korrektur, weil sie nicht da ansetzt, wo sie hätte ansetzen müssen, nämlich am Verhältnis des Vaters zu seinen 12 Söhnen. Aber auch da setzt er nur fort, was er selbst bei seinen Eltern erlebt hat. Da war es ja so, dass am Ende Rebekka ihn, ihren Liebling, zur Flucht drängen muss. Sie ihn also verlor. Und damit auch zunächst den Kampf um die Vorherrschaft in der Familie verlor. Isaak hatte zwar Jakob gesegnet und ihm dabei sein Erbe zugesprochen, doch bevor Rebekka erleben musste, dass Esau den Sohn, den Jakob dafür tötet, um seines Betruges willen. Und deshalb sagt sie dann doch lieber, geh ins Ausland, lass dein Erbe zurück, so bleibst du wenigstens am Leben. Aber auch Isaak muss sein Scheitern erleben. Sein Lieblingssohn heiratet einfach nicht Jüdinnen, Hethiterinnen. Obwohl ihm, dem Vater, das auch ausgedrückt, ausgesprochen, überhaupt nicht gefiel. Das einte ihn nun wieder mit seiner Frau Rebekka. Auch Lieblingskinder, auch das werden alle, die das bewusst wahrnehmen, dass sie solche haben oder hatten, werden sich irgendwann anders entwickeln, als man das sich eigentlich gedacht, erhofft hatte. Sichtbar wird hier aber auch, es gibt in der Beziehung von Eltern und Kindern verschiedene Phasen. Mal ist das eine Kind einem näher, mal ist es das andere. Mal braucht das eine Kind mehr Nähe und Zuwendung und Zeit, mal ein anderes. Wenn so mal das eine, so mal das andere ein Lieblingskind ist, dann ist das nicht nur normal, sondern dann ist das gut so, weil das der Situation jeweils angepasst und geschuldet ist. Anders ist es eben nur, wenn ein Kind dauerhaft Aschenputtel oder ein anderes eben dauerhaft Prinz oder Prinzessin ist. Oder wenn wie bei Rebekka und Isaak die Ehepartner sich mit einem Kind gegen die anderen verbünden. Unsere biblischen Geschichten, die von Jakob und Esau und von Josef und seinen Brüdern, die gehen letztlich gut aus. Jakob kehrt irgendwann zu Esau zurück. Er bittet nie um Verzeihung, auch das interessant. Er geht auch da wieder sehr vernunftgeleitet und geradezu mit taktischem Geschick vor. Und Esau verzeiht ihm einfach. Und Josef spielt ein wenig mit seinen Brüdern und lässt sie durchaus etwas zappeln und leiden, bevor er sich zu erkennen gibt und sich mit ihnen versöhnt. Aber er ist auf dem Weg dahin gereift, hat seine Fehler, seine charakterliche Schwäche erkannt und daraus gelernt und sich verändert. Er musste durch so manche Tiefen gehen, bevor er wieder auf die Höhen kommen konnte und da dann der sein sollte, der er sein sollte von Gott her. Wenn also auch Prägungen gerade aus der Kindheit tief in uns drin sitzen, so sind sie nicht unveränderbar. Wichtig ist, dass wir offen werden und unsere Gefühle ernst nehmen, unsere Verletzungen wahrnehmen und beide als Teil unserer Lebensgeschichte akzeptieren. Uns sozusagen damit versöhnen. Und wenn es möglich ist, uns auch mit unseren Eltern und unseren Geschwistern versöhnen, auch mit verstorbenen Eltern oder Geschwistern, geht das. Ihnen zu vergeben, befreit. Und dann kann ich mir auch anschauen, wie ich mit meinen erwachsenen Kindern umgegangen bin, kann auch mit ihnen darüber sprechen und mich für das entschuldigen, was da von meiner Seite her falsch gelaufen ist. Und ich kann mit meinem Ehepartner gemeinsam kritisch prüfen, wie wir heute mit unseren heranwachsenden oder erwachsenen Kindern umgehen. Manchmal, auch das gibt es, braucht es dazu Hilfe. Ist die Sache so verfahren, sind wir so blockiert, dass wir da alleine nicht mehr das hinbekommen. Aber auch da, es gibt Menschen, die dabei helfen können. Und dann gibt es noch die Erfahrung, die uns die biblischen Geschichten vor allem vermitteln. Und das, finde ich, ist das Faszinierendste an allem. Gott gebraucht eben auch solche Familien und Menschen aus solchen Familien, in denen es nicht rund läuft. Gerade aus solchen Familien, gerade mit solchen Menschen, die eher eine krumme Lebenslinie haben. Denn Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Und er bringt zurecht und wieder ins Lot. Er gibt Einsehen in die Fehler und Weisheit daraus, Schlüsse zu ziehen und etwas zu ändern. Und Gott kann auch der sein, der so von außen hineinspricht und Veränderung anstößt. Und wir dürfen Gott bitten, dass wir mit unseren Kindern oder auch Enkeln so umgehen, dass wir jedem Einzelnen in seiner Persönlichkeit gerecht werden, wie es eben jeder Einzelne benötigt. Und dass wir eben dabei sensibel sind, damit kein Kind auf der Strecke bleibt und sich dauerhaft benachteiligt fühlt oder andererseits zu einem Prinzen oder zu einer Prinzessin wird, die nachher lebensuntauglich sind, weil im realen Leben es dann nicht mehr so geht, wie sie es in der Familie erlebt haben, immer hofiert zu werden. Gott möchte, dass wir in unseren Familien liebevolle, ehrliche, vertrauensvolle Beziehungen leben. Das prägt dann auch, wie wir in der Gemeinde Beziehungen leben. Und andererseits können wir in der Gemeinde lernen und einüben, wie unsere Beziehungen auch in der Familie heiler werden können. Die Bibel zeigt sehr ehrlich, realistisch, wie schwierig das ist und dass Versagen dabei zu unserem Leben gehört. Aber dass wir lernen können und dass Gott Veränderungen ermöglicht und bewältigen hilft. Und dass Gott trotz unseres Versagens Gutes aus unserem Leben werden lassen kann. So stellt ja Josef am Ende fest, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Amen.